Für diejenigen von euch, die Zeitung lesen, müssten das mitbekommen haben, Anfang letzter Woche. Das Allensbacher Institut für Demoskopie hat wieder einmal festgestellt, wo die glücklichsten Menschen in Deutschland leben. Margit und ich gehören dazu. Knapp hinter uns kommt ihr. Also von daher gute Voraussetzung. Ohne Zweifel geht es nicht. Ohne Zweifel geht es nicht. Wie nahe bin ich bei Jesus? Wie nah bist du bei Jesus? Hier, heute und jetzt am 23. Oktober 2016. Und lasst uns einen kleinen Augenblick innehalten und uns einmal vorstellen, dass Herr Jesus Christus leibhaftig unter uns wäre und den Platz neben dem Kreuz eingenommen hätte. Wie nah bist du bei Jesus? Würdest du jetzt sitzen bleiben und sagen, ja, das ist die Distanz, die ich jetzt im Augenblick spüre, meine zu haben? Würdest du aufstehen, näher kommen? Oder würdest du vielleicht aufstehen und sagen, nein, im Augenblick müsste ich ehrlich sogar den Raum verlassen? Wie nah bin ich bei Jesus? Ich lade euch ein zu einem großen Spektakel. Ihr müsst auch nichts bezahlen, ihr seid also eingeladen. Das Einzige, was ihr mitbringen müsst, ist eure Vorstellungskraft. Wir alle befinden uns mit hunderten von anderen Menschen an einer Schlucht. Diese Schlucht ist, damit wir uns das mal vor Augen führen, ungefähr 180 Meter tief. Und an der Stelle, wo wir uns mit den anderen versammelt haben, 30 Meter breit. Wenn wir hinunterschauen und uns nicht schwindelig wird, hören und sehen wir den brodelnden Fluss. Und von einem Ufer zum anderen ist ein Seil gespannt. Und wir ahnen das schon, wozu wir dorthin gekommen sind, um etwas Besonderem beizuwohnen. Denn hier wird jemand, ein sogenannter Seiltänzer, von dem einen Ufer zum anderen hinübergehen. Zumindest hat er das vor. Und tatsächlich, da kommt er, da erscheint er, wir empfangen ihn mit einem Applaus. Und er zögert gar nicht lange. Sein einziges Hilfsmittel, was, und wir wissen das vielleicht, ganz von besonderer Bedeutung ist, ist die Balance-Stange. Für einen Seiltänzer eigentlich unabdingbar. 30 Meter ohne Netz und ohne doppelten Boden. Und er fängt an zu schreiten, ein Schritt nach dem anderen. Und wir bewundern das, weil nichts Zaghaftes, nichts Wackelndes, sondern ein Schritt nach dem anderen. 30 Meter. Und wir können fast gar nicht so schnell gucken. Da ist der Akrobat, so will ich ihn einmal nennen, am anderen Ufer angelangt. Er bekommt den notwendigen Applaus und mit der gleichen Präzision den Weg zurück. Und jetzt, wir kommen aus dem Staunen gar nicht raus, tut er etwas, was er eigentlich nie hätte tun dürfen. Er legt die Stange beiseite und geht noch einmal den gleichen Weg. 180 Meter Tiefe ohne Netz und doppelten Boden, mit der gleichen Sicherheit, Schritt für Schritt. Der donnernde Applaus von uns ist ihm wohl gewiss mit all den anderen Hunderten von Menschen. Er kehrt wieder zurück, die gleiche Strecke, die gleiche Sicherheit, gar kein Problem. Und dann kommt allerdings etwas, was uns den Atem stocken lässt. Ohne Ballonstange. Auf einmal nimmt er eine Schubkarre und setzt diese Schubkarre an auf dem gespannten Seil. Und wir können unseren Augen nicht trauen, tatsächlich ein Schritt nach dem anderen, unglaublich, aber trotzdem wahr, mit der gleichen Sicherheit erreicht er das andere Ufer, die 30 Meter. Wieder ein donnernder Applaus und Gespräche entwickeln sich. Und ich höre zum Beispiel gerade zu, wie Herbert Ingrid sehr deutlich ins Ohr flüstert. Zweifelsohne, der schafft alles, das ist unglaublich, der schafft alles, dem traue ich alles zu. Aber in dem Gespräch vertieft merken die beiden gar nicht, dass der Seiltänzer schon wieder zurückgekommen ist Und klopft Herbert genau in diesem Augenblick auf die Schulter. Sagt, bitte, einsteigen. Und als wenn wir es nicht geahnt hätten, die zweifelsfreie Ansage von unserem Bruder Herbert, der schafft alles, alles klar, dem traue ich alles zu. Sein Gesicht ist in Ehrlichkeit nicht so ganz fröhlich wie jetzt, sondern so gewisse Zweifelsfalten, urplötzlich, warum, sind auf einmal da. Eben gerade noch zu Ingrid, wir haben das alle ja eigentlich mitbekommen, das Zutrauen, der schafft alles, gar keine Frage. Nun aber, wo er eingeladen wird, in die Schubkarre einzusteigen, sehen wir förmlich auf deiner Stirn, lieber Herbert, gewisse Zweifelsfalten kommen. Das, liebe Geschwister, ist doch schon wie fast aus dem Leben gegriffen. So zurück, abstrakt, intellektuell, ja, alles klar, kein Problem. Wenn das dann aber mit mir persönlich ganz unmittelbar etwas zu tun bekommt, mit mir unmittelbar, oder, und wir greifen nochmal auf die Schriftlesung zurück, oder mittelbar, dann kann das so ein Gezerre in uns auslösen. Markus 9, Vers 24, sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Oder, wie die Hoffnung für alle übersetzt an dieser Stelle, verzweifelt rief der Mann, ich vertraue, glaube dir ja, hilf mir doch gegen meinen Zweifel. Hilf mir doch gegen meinen Zweifel. Ohne Zweifel geht es nicht. Und wir müssen feststellen, ganz einfach, dass erst einmal Zweifel und Glauben einander gegenüberstehen. Aber unser himmlischer Vater kennt uns. Diesen Gedanken hat Herbert gleich vorhin mit im Gemeinschaftsgebet aufgenommen. Unser Vater kennt uns und weiß, dass immer wieder in unterschiedlichsten Situationen, Bereichen und Zeiten Zweifel bei uns aufkommen. Und ich sage euch ganz ehrlich, für mich sind die Menschen, wie soll ich mich ausdrücken, am unangenehmsten oder etwas suspekt, die so eine Aura versprühen, als wenn sie über jeden Zweifel erhaben wären. Deswegen meine erste These, Zweifel gehören zu unserem Leben. Zweifel gehören zu unserem Leben. Ich bete vorsichtshalber nochmal mit uns. Guter und wunderbarer Gott, unser himmlischer Vater, ich danke dir für deinen Sohn Jesus Christus. Danke dir für den Heiligen Geist. Danke dir für dein Wort. Mögest du, Herr, auch heute Morgen dein Wort, sowohl das Gesprochene wie auch das Gehörte segnen. Dass dein Wort uns stets Quelle Erfrischung, Orientierung und Führung sein möge. Amen. Glauben und Zweifel stehen erstmal gegeneinander. Kann man, wenn man die Bibel aufschlägt, mit einer Konkordanz sehen. Das ist, glaube ich, ganz klar. Aber was sind Kennzeichen des Zweifels? Was verstehe ich darunter? Und wenn man da ein Herkunftswörterbuch bemüht oder den Duden, dann kann man herausfinden, dass aus dem Mittel- oder Althochdeutschen Zwiebel oder Zwieweil als Bedenken oder auch schwankende Ungewissheit erklärt wird. Schwankende Ungewissheit, beinahe hätte ich gesagt, aber wir erinnern uns, unser Seiltänzer hatte keine schwankende Ungewissheit, der war straight. Ein Schritt ganz sicher nach dem anderen. Aber wenn man von Zweifeln spricht, dann hat das eben etwas damit zu tun, mit der Frage, kann ich jemandem glauben, ist ein Vorgehen, ist eine Handlung richtig, wird etwas gut, wird etwas gelingen? Das sind so die Fragen, die im Zusammenhang mit Zweifel stehen. Und wenn wir uns Gedanken machen über den Begriff Zweifel, dann gibt es zumindest einen Begriff, der ganz dicht dabei ist und den ich mit hinzunehmen möchte. Skepsis. Skepsis kommt aus dem Griechischen und hat dann etwas damit zu tun mit Erwägen und Prüfen. Skeptisch, zweifeln, bedenklich, misstrauisch. Das sind Begriffe, die dicht beieinander liegen. Wenn man, das möchte ich jetzt nicht machen, im Griechischen guckt, auch da gibt es leicht unterschiedliche Begrifflichkeiten, wo manchmal einheitlich Zweifel übersetzt wird. Aber wenn wir so überlegen, im Blick auf das Wort Gottes, eigentlich gibt es doch da nur so einen richtigen Zweifel, also einen richtigen Ungläubigen. Ungläubigen Thomas. Stigmatisiert von der Kirchengeschichte. Ich weiß nicht genau, wie das passieren konnte. Wenn wir von einem Ungläubigen, vom Zweifler sprechen, dann fällt den meisten als erstes mal Thomas ein. Und das macht dann vielleicht auch stehen bleiben. Aber wenn ich persönlich nicht ganz neben dem Wort gelesen habe, dann befindet sich dieser ungläubige Thomas in allerbester Gesellschaft. Seine Apostelkollegen allemal werden in den unterschiedlichsten Situationen auch als Zweifler erwähnt. Und wenn wir im Alten Testament gucken, wie eine rote Linie, ein Mose im Gespräch mit dem Herrn zweifelt an seiner Redekunst. Und interessant, Gott geht darauf ein. Er stellt seinen Bruder Aaron an seine Seite, damit die beiden vor dem Pharao sprechen können. Oder ein Gideon, Auftrag von Gott, Zweifel, er will sich doppelt absichern. Ihr kennt das Zeichen, was er von dem Herrn erfordert. Erstmal soll die Wolle feucht sein. Sagt, also damit ich mal ganz sicher bin, Wolle trocken und dann draußen rumtauchen. Auch da spannend, Gott geht da drauf ein. These 2. Die Bibel strotzt geradezu von Zweiflern und Zweiflerinnen. Allein aus Höflichkeit habe ich jetzt keine Frau erwähnt. Mir würde aber schon eine einfallen. Zweifel, was kann man gegen Zweifel machen? Kann die Wissenschaft einen Beitrag leisten, um Zweifel zu beseitigen? Gibt ein Zeitgenossen, der Name, der ist mir jetzt nicht mehr geläufig, aber der hat mal formuliert, ganz einfach, Wissenschaft sei eine Methode zur Überprüfung von Vermutungen. Eine Methode zur Überprüfung von Vermutungen. Und wir könnten zu unserem Thema definieren, Wissenschaft könnte eine Methode sein zur Beseitigung von Zweifeln. Und dieser Zeitgenosse hat dann auch gleich, um das so mal zu verdeutlichen, ein ganz plakatives Beispiel nachgeschoben. Und zwar das sogenannte, vielleicht kennen einige das von euch, das Kühlschrank-Coca-Cola-Experiment genannt. Und er sagt, Wissenschaft fängt ja schon da an, wenn ich nicht stehen bleibe, sondern zum Kühlschrank gehe, ihn öffne und gucke, befindet sich eine Cola-Flasche drin, ist eine da oder nicht. Das sei schon so eine Art von Wissenschaft, sich selbst zu überzeugen, nachzugucken. Und dann fährt er fort und sagt, in Abgrenzung zu den Theologen, die bleiben einfach stehen und sagen, ich behaupte, ich glaube, da ist eine Cola drin. Und dann bringt er noch einen dritten ins Spiel und sagt, dann gibt es noch denjenigen, der geht zum Kühlschrank, macht den Kühlschrank auf, guckt, sieht keine Cola-Flasche, behauptet aber trotzdem, dass eine Cola-Flasche drin ist. Und sagt, das sind dann die Esoteriker. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Und wenn Jesus Christus spricht im Zusammenhang mit der Auferweckung des Lazarus, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wer mir vertraut, wird leben, auch wenn er stirbt, dann ist per se diese Zusage von dem Herrn Jesus wissenschaftlich erstmal nicht überprüfbar. Okay? Aber wo kann die Wissenschaft in der Tat einen guten Beitrag liefern? Zum Beispiel in der Frage, ob Jesus diese Worte tatsächlich gesprochen hat. In der Fragestellung, wie gut ist die Bibel überliefert? Man muss nur gucken, welche Wissenschaft einem da behilflich sein kann. Zum Beispiel die historische Wissenschaft. Und wir wissen vielleicht von uns selbst oder von anderen, dass große Zweifel bestehen im Blick auf Glaubwürdigkeit der Bibel, im Blick auf die Überlieferung. Und wenn man da die Wissenschaften zu Rate zieht, wie die historische Wissenschaft, wie die Archäologie, dann kann Wissenschaft durchaus in gewissen Feldern einen guten Beitrag liefern, um ich habe das mal in der These 3 so genannt, zum Entzweifeln. Nicht verzweifeln, sondern entzweifeln. Wissenschaft kann in bestimmten Bereichen zum Entzweifeln beitragen. Ein Beispiel. Man muss nur gucken, wann, an welcher Stelle und was Wissenschaft leisten kann. Zweite Missionsreise. Paulus, ich hätte beinahe gesagt, fährt. Das war in der Zeit ja gar nicht so richtig möglich. Also geht, reitet von Stadt zu Stadt, manchmal getrieben in der Verfolgung. Ja, wir wissen das, oftmals war es nur eine kurze Zeit möglich, in einer Stadt zu bleiben. Dann kamen die Juden, um gegen ihn aufzuhetzen. Und wir lesen in Apostelgeschichte 17, dass er in eine Stadt namens Beröa kommt. Apostelgeschichte 17, ab Vers 10, seine zweite Missionsreise. Kurz bevor er sich dann nach Athen aufmacht. Die Brüder aber sandten sogleich in der Nacht sowohl Paulus als auch Silas nach Beröa. Die gingen, als sie angekommen waren, in die Synagoge der Juden. Diese, sehr interessant, aber waren edler als die in Thessalonik, wo sie gerade herkamen. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf. So heißt es in Vers 11. Geht aber noch weiter. Und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielte. Viele nun von ihnen glaubten und von den griechischen vornehmen Frauen und Männern nicht wenige. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da kommt der Gelehrte schlechthin, gibt sich ganz viel Mühe, erklärt alles. Und dann muss da noch was untersucht werden, täglich, ob das sich so verhielt, also auf gut Deutsch, ob der auch kein Mist erzählt hat. Moment mal, wir finden es schon spannend. Paulus heißt an vielen Stellen im Neuen Testament, er bewies, dass Jesus der Christus, der versprochene Messias war. Das hat er an der Stelle auch versucht. Und wie? Im Blick auf das Alte Testament erklärt die vielen messianischen Stellen, dass diese sich genau in Jesus Christus erfüllten. Aber dieser zweite Halbsatz im Vers 11 steht ja nicht umsonst da. Sie werden sogar als edel bezeichnet. Sie nahmen das Wort auf, ja. Aber, wie mir scheint, mit einer gewissen Skepsis in der Art und Weise, dass sie sagten, es mag ja sich alles gut anhören, es ist ja wunderbar, wenn das alles stimmt, aber wir haben die alten Schriften und wir wollen selbst uns davon überzeugen, und hier andauernd täglich, ob das auch so stimmt, ob das passt, was Paulus erzählt. Wow, super. Könnte, nein, ist für uns auch eine Vorbildsituation. So schön sich etwas anhört, so gut die Gedanken auch sein mögen, die Verpflichtung zu gucken, nachzuschlagen, zu sehen, zu einer eigenen Überzeugung zu kommen, das scheint ganz wichtig zu sein. Anders kann ich die Stelle gar nicht verstehen. Ein Weg, ein Schritt auch, um persönlich mündig zu werden. Durchaus etwas zu hören, aber selbst zu gucken, zu sehen, wie passt das und vor allen Dingen, passt das im Sinne Gottes überhaupt zusammen. Scheint mir so eine Art gesunder Skepsis zu sein, wo Gott sagt, jo, nehmt euch das als Vorbild. Ein gewisser Frederik Büchner bringt es vielleicht an der Stelle auf den Punkt, wenn er formuliert, Zweifel sind die Ameisen in der Hose des Glaubens. Sie halten mich wach und in Bewegung. Zweifel sind die Ameisen in der Hose des Glaubens, sie halten mich wach und in Bewegung. Vielleicht kein schlechtes Bild. Zweifel ist nicht unbedingt etwas Erstrebenswertes. Ich glaube, da sind wir auch schnell einer Meinung. Aber sie sind mitunter da, mal stärker, mal schwächer. Die Frage, wie gehe ich damit um, wenn Zweifel kommen, Skepsis, die Fragen, die daraus resultieren, wie gehe ich damit um? Johannes der Täufer. Wenn wir von Johannes dem Täufer lesen, dann wissen wir sehr schnell, dass er seine Position ziemlich klar erkannte, auch immer wieder klargestellt hat. Ich bin es nicht, auf den ihr wartet, ich bin der Wegbereiter. Und als er Jesus am Jordan kommen sah, seht das Lamm Gottes. Und da war er erst sehr zurückhaltend, widerstrebend, die Bitte von Jesus zu erfüllen, ihn taufen zu lassen, weil würdig, also er hat das im Prinzip alles erkannt, er hat es genau gepredigt, er hat die Menschen vorbereitet. Und dann kommt doch dieser besondere Augenblick in seinem Leben, Gefängnis, es kommen Zweifel, bohrende Fragen auf. Kann ich mir hundertprozentig sicher sein, dass er es ist? Kann ich mir hundertprozentig sicher sein? Und er schickt zwei Jünger los zu Jesus mit der Frage, bist du wirklich der Retter, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Lukas 7 ab Vers 20. Die beiden Jünger des Johannes, kamen zu Jesus und sagten, Johannes lässt dich fragen, bist du der Retter, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus heilte gerade viele von ihren Krankheiten und Leiden. Er befreite Menschen, die von Dämonen geplagt wurden, und den Blinden schenkte er das Augenlicht wieder. Deshalb antwortete er den Jüngern des Johannes, geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr gehört und gesehen habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet. Und sagt ihm, glücklich ist jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt. Johannes, der Täufer, hatte Zweifel, aber hat den Mut, sich zu offenbaren, als erstes Mal gegenüber seinen Jüngern. Was mögen die Jünger gedacht haben? Kommt unser Meister in Schwanken? Das war doch bisher mal alles ganz klar. Die Jünger kommen zu Jesus. Und Jesus' Antwort ist nicht, hätte ja auch sein können, das müsste Johannes der Täufer jetzt aber wirklich langsam wissen. Und er sagt auch nicht, geht zurück und sagt, ja, ich bin's. Er sagt, seht, was erlebt ihr hier? Und dann zählt er die Dinge auf, die zu beobachten waren. Er sagt, das sagt Johannes, was ihr gesehen habt. Und damit war auch klar, diese Zeichen, und das wusste Johannes, und deswegen konnte es keine treffendere und tiefgehendere Antwort geben, um die letzten Zweifel des Johannes zu zerstreuen. Das sind die Worte, die Kennzeichen, die dem Messias vorangehen sollten, die ihm auszeichnen sollten. Und deswegen, sagt ihm, was ihr seht. Sagt, was ihr erlebt habt. Berichtet ihm. These 4. Zweifeln, Skepsis mit Fragen und persönlichem Nachforschen festigt den Glauben, festigt unseren Glauben und macht uns mündig. In der bekannten Stelle im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1 aus der Luther-Übersetzung heißt es, ihr kennt sie alle, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Wenn sich nachher die Gelegenheit gibt, würde ich gerne auch darüber mit euch ins Gespräch kommen. Ich vermute, dass wir, warum auch immer, in unserem Kulturkreis eine besondere Herausforderung sehen, mit den unsichtbaren Dingen zu rechnen, sie als für genauso real zu nehmen, wie das, was wir jetzt sehen, vor uns sehen. Beispiel: Jetzt in diesem Augenblick sind wir auch umgeben, umwabernd, durchstrahlt mit Dingen, die definitiv da sind, wir aber nicht so wahrnehmen können. Im Augenblick, so wie wir jetzt hier sitzen, nicht. Ich bin ein wenig im Vorteil euch gegenüber, weil ich habe etwas, was schon mal nichts Schlechtes, ein Radiogerät. Und dieses Radiogerät kann genau das aufnehmen und wiedergeben, was wir im Augenblick nicht wahrnehmen können. So ein Teil zu haben ist nicht schlecht. Noch besser, wenn man es anstellt. Und noch besser, wenn man auf Empfang geht. Also man könnte es noch besser einstellen, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Ein Beispiel von, denke ich, fast unendlich vielen. Es gibt so viele Dinge, die können wir so ohne weiteres vielleicht nicht wahrnehmen. Wir brauchen etwas. Es gibt für das, was wir eben gerade gehört haben, einen Sender und dieser Sender wünscht sich auch möglichst viele Empfänger. Das heißt, es ist schon eine gewisse Verantwortung desjenigen, der sendet, denjenigen, der empfangen soll, auch in die Lage zu setzen. Gott, der um unendlich viel größeren Dimensionen lebt und in Bereichen, Dingen tätig sein kann, die unser Vorstellungsvermögen überschreiten, hat aber genau diesen Schritt gemacht. Er hat uns ganz nüchtern sein Wort gegeben. Das ist da, in Hörformen, gepredigt, in den meisten Ländern, in so vielen Übersetzungen, es ist da. Es ist da und Gott ist da schon seiner Verantwortung nachgekommen. Die Frage, wie wir Menschen damit umgehen, ob wir unserer Verantwortung nachkommen. Eine Bibel zu haben, ist ja schon nicht schlecht. Sie zu nehmen, auch schon mal ganz gut. Aufzuschlagen und auf Sendung zu gehen, natürlich so viel besser. Ja, gibt viele Dinge, die da sind, unsichtbar sind. Und wir haben vielleicht so unsere Schwierigkeiten. Denn wisst ihr, heute Morgen, ich sowieso nicht, aber auch ihr seid es ja nicht, die heute Morgen im eigentlichen Sinne eingeladen haben. Es ist der Herr selbst, der heute Morgen zu seinem Tisch in seine Gemeinschaft eingeladen hat. Und er ist hier und jetzt unter uns. In seinem Heiligen Geist, den wir vielleicht ein Stück weit spüren können, aber nicht sehen und nicht fassen können. Aber er ist da, hat es zugesagt. These 5. Das Unsichtbare gehört ebenfalls zur Realität unseres Lebens. Und Gott ist in Christus, das fleischgewordene Wort, sichtbar geworden. Er ist für uns da an der Stelle sichtbar geworden. Noch einmal, und das ist mir ein Herzensanliegen, deswegen fange ich da noch einmal an. Gott hat volles Verständnis, wenn wir in unserem Leben immer wieder einmal ins Zweifeln kommen. Und viele von uns haben die Erfahrung gemacht, gerade in Grenzerfahrungen, ob das mit Schicksalsschlägen, Krankheiten, Familien, Schwierigkeiten und so weiter, wo wir an uns zweifeln, wo auch der Glaube vielleicht in Zweifeln gezogen wird. Für all diese Dinge hat Gott volles Verständnis. Und ich würde meinen, dass hier in diesem Bereich uns ganz besonders die Psalmen behilflich sein können. Wir haben, einige von euch erinnern sich vielleicht, den Psalm 73 von Asaf einmal gemeinsam richtig hineingehört. Das war damals keine Übersetzung, die ich vorlesen durfte, sondern eine besondere Auslegung, Schritt weiter. Dieser Asaf schreibt im Psalm 73, Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ihm ganz vertrauen. Das kann niemand bestreiten. Ich aber hätte beinahe an ihm gezweifelt. Fast hätte ich den Glauben aufgegeben. Wenn man dann die weiteren Verse liest in dem Psalm 73, dann spürt man heraus, dass dieser Asaf haderte an den Umständen des Lebens, was er sah. Er konnte das gar nicht mehr richtig einordnen. Und er war nah dran am Verzweifeln. Er war nah dran. Worauf kommt es an, wenn wir Zweifel haben? Kommt auch so viel drauf an. Ich möchte uns an der Stelle ermutigen, gerade im Bewusstsein, dass Zweifel zum Leben dazugehören, jeder von uns schon mal gezweifelt hat oder auch jetzt bestimmte Bereiche hat, wo er zweifelt, dass wir offen mit diesen Zweifeln umgehen. Offen zu uns selbst, sollte eigentlich schon mal klar sein. Alles andere wäre Tümkram, was soll das? Sollen wir uns selbst betüdern? Das ist unser. Offen zu uns selbst, aber nicht nur für uns selbst, sondern auch in unseren Reihen, auch unter Geschwistern. Dass es eine Atmosphäre ist, wo wir Zweifel aussprechen können, ohne dass eine beängstigende Stille kommt. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Lasst uns auch offen sein und auch Zweifel äußern, auch wenn Menschen da sind, die noch Gäste sind, die noch auf der Suche sind. Denn ich vermute mal, dass solch eine Atmosphäre, wenn jemand hinzukommt und er merkt, hey, bei denen ist auch noch nicht alles klar, dass man sich viel aufgenommener fühlt, viel wohler, viel schneller dazugesellen kann mit den vielen Fragen, vielleicht noch ein paar mehr, die man auch selbst in der Hosentasche hat, um sie auszubreiten. Ich denke, das ist etwas Wichtiges. Das nimmt uns Gott nicht übel, das sollten wir uns nicht übel nehmen, sondern ganz im Gegenteil, eine Atmosphäre, wo wir offen mit unseren Zweifeln umgehen können. Ich glaube, das kann etwas sehr, sehr Einladendes haben. Was wir in diesen Zweifeln auch mitnehmen sollten, und wir können dann im Psalm 73 bleiben von Asaf, das wünscht sich, denn denke ich, Gott sehr, dass wir zweifeln, aber die Art und Weise, wie wir zweifeln, mit Gott zweifeln. Genau das hat Asaf getan. Man kann, wenn man in diesen Psalm reinliest, fast bildlich sehen, wie er die ganzen Zweifel Gott vor die Füße haut, wie er vielleicht sogar gegen seine Brust trommelt. All das lässt Gott zu. All das lässt Gott zu, aber er möchte, dass wir mit ihm zweifeln und nicht gegen ihn. Und er möchte, dass wir nie ihm den Rücken zudrehen, sondern in unseren Zweifeln unser Angesicht auf Gott, auf Jesus Christus behalten. Der Psalm 73 endet mit dem bekannten Vers, vorletztes Jahr, sogenannte Losung des Jahres gewesen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. So endet der Psalm 73. Sehr bewegend, immer wieder einmal wert, nachzulesen. These 6. Zweifeln wir mit und nicht gegen Gott und gehen wir offen damit um. Das tut uns und unseren Nächsten gut. Was bringt die Zukunft? Was bringt die Zukunft? Die Zukunft entzieht sich jedem wissenschaftlichen Modell. Kein wissenschaftlicher Ansatz könnte uns sagen, was wird am 23. Oktober 2017 sein. Das kann so niemand sagen. Viele Fragen. Ihr Hamburger fragt euch, Mensch, bis zum 23. Oktober 2017, wie viele Konzerte mag es dann womöglich in der Elbphilharmonie gegeben haben? Aber auch ganz existenzielle Fragen. Ob ich noch lebe? Ob die Welt existiert? Wie gehen wir damit um? Wie gehen viele Menschen damit um in der Frage, wie wird es weitergehen? Für mich, für meine Familie. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass so eine Art Uniformitätsprinzip, das heißt das Betrachten der Vergangenheit, das Messen, Beobachten, das Gucken der Gegenwart und das Transformieren in die Zukunft dann funktioniert, manchmal ganz einfach ausgedrückt, war schlecht, ist schlecht, wird schlecht bleiben. Oder war gut, ist gut und wird gut bleiben. Margit und ich sind gestern Abend noch zu einem Geburtstag eingeladen gewesen, großer Geburtstag, 60. Geburtstag von einem Freund. Und diesen Freund kenne ich persönlich schon ziemlich lange. Ich war noch keine 30, da bin ich regelmäßig zu ihm und seiner Frau, dann auch damals zwei kleine Kinder hingefahren und wir haben uns über Gott und die Welt unterhalten, wir haben in der Bibel gelesen und wir haben auch über persönliche Dinge, wie ich meine, sehr, sehr offen miteinander gesprochen. Und an einem Abend, an den kann ich mich noch recht gut dran erinnern, kamen wir auch auf das Thema Ehe zu sprechen. Und die fragt mich irgendwie, wie sieht es dann bei dir aus? Also so langsam an die 30, ledig, keine Freundin, muss man schon Bedenken haben. Oder auch nicht. Fragt mich dann, wie sieht es denn bei dir so aus? Und ich sagte recht deutlich, ich sage, für mich kommt zweifelsfrei nur eine Frau in Frage, mit der ich eines Tages gemeinsam die Hände falten kann, beten kann, zu Gott beten kann, wo wir eine gemeinsame, klare Ausrichtung haben. Das so. Und die beiden, ausgelacht haben die mich nicht, aber ich merkte, schon etwas befremdlich. Vielleicht habe ich das auch etwas sehr fromm ausgedrückt, weiß ich nicht. Aber man merkte so Zweifel. Aber ich vermute, ich habe gesagt, wie sieht das bei euch eigentlich aus? Meint ihr eure Zukunft, Familie, so, wie wird das weitergehen? Und da sagten die, also du, Günther, du kennst uns, wir haben eine tolle Ehe, tolle Familie, war toll und wir führen jetzt eine gute Ehe, konnte nicht widersprechen und wir denken, das wird auch so weiter sein. Und bin ich dem Herrn sehr dankbar, dass ich schon den Mut hatte zu sagen, da habe ich Zweifel, das würde mir persönlich nicht genügen. Das würde mir persönlich nicht genügen. Gestern bei der Geburtstagsfeier war seine mittlerweile dritte Frau an seiner Seite. Wir brauchen jemanden, was die Zukunft anbetrifft, an unserer Seite, der, einigen von euch wird auch das bekannt vorkommen, der unabhängig von Zeit und Raum den Überblick hat, der treu ist, der nicht lügt, der es gut mit uns meint und der uns sicher führt in die Zukunft. Und deswegen eine ganz steile Ansage, These 7, mit Gott in die Zukunft ohne Zweifel. Mit Gott in die Zukunft ohne Zweifel. Manchmal sind Zweifel wichtig, ganz klar. Ich glaube, da haben wir schon einen Geschmack für bekommen. Vor allen Dingen, wenn mit den Zweifeln, mit der Skepsis Fragen einhergehen, die wir auch zum richtigen, ich möchte mal sagen, zum rechtzeitigen Zeitpunkt stellen. Treffen sich zwei Schlangen, fragt die eine die andere, sag mal, sind wir giftig? Die andere, warum fragst du? Hab mir gerade auf die Zunge gebissen. Rechtzeitig die Fragen stellen, das kann helfen. Rechtzeitig in Frage stellen und rechtzeitig in Frage gestellt werden, wenn Zweifel zum richtigen Zeitpunkt gesät werden, kann das auch etwas sehr Heilendes sein. Wenn ich, vielleicht ihr auch, irgendwann mal mit einem Gottesbild unterwegs war, geprägt von der Tradition, umschrieben mit der Liebe, Gott, der sanfte, alte Mann, der es mal gut meint, dann war das vielleicht gut, dass ich darüber selbst in Zweifeln kam oder dass jemand an meine Seite, womöglich liebevoll, aber auch bestimmt getreten ist, gesagt hat, da habe ich meine Zweifel mit deinem Gottesbild. Guck mal, schau mal nach in der Bibel, ob das übereinstimmt. Zweifel zum richtigen Zeitpunkt. Das tut gut. Und ich denke mal, dass der Herr Jesus sich sehr gefreut hätte, wenn die große theologische Kaste in seiner Zeit, die Pharisäer, etwas mehr Demut gezeigt hätten und es auch etwas mehr zugelassen hätten, das von ihnen selbst aufgebaute System in Zweifel zu ziehen. Aber wir wissen das, ein Großteil der Pharisäer war nicht dazu bereit. Bloß keine Kratzer drankommen lassen nach außen. Hin. Wie sieht das aus? Alles schön auf Hochglanz lassen, das, was wir aufgebaut haben, unsere Regeln und so weiter. Das ist nicht das, was Gott sich von uns wünscht. Und das sind vielleicht auch Bereiche, da müssen wir gucken, wo Gott vielleicht auch wieder so eine Art gesunder Skepsis, wo Gott sich wünscht, wo wir das eine oder andere auch mal auf den Prüfstand stellen lassen wollen. Vor ihm. Da gibt es vielleicht die Frage, was uns als Gemeinde betrifft, mal Formen der Versammlung am Sonntag, die Formen der Anbetung, der Mission, wie wir auf Menschen zugehen, zu gucken, wie wir sie erreichen. Da macht man sich bestimmte Gedanken, da macht man eine Zeit lang genau diesen Weg. Aber das auch mal in Frage zu stellen, zu gucken, gibt es da vielleicht neue Möglichkeiten, immer im Einklang mit den Dingen, die Gott uns da auch vorgibt. Aber ich denke, das von Zeit zu Zeit eine Art gesunder Prüfstand, auch was mit Zweifeln und Skepsis zu tun hat, das kann schon gut sein. Deswegen gelegentlich Zweifel zulassen und auch sehen. Vorletzte These, These 8. Gelegentlich Zweifel zulassen und auch sehen, das ist wichtig und das kann auch ganz richtig sein. Denn im Mittelpunkt unseres Glaubens steht der Herr Jesus Christus. Und an so vielen Stellen wird Paulus zitiert mit den Worten, ich habe euch nichts anderes gepredigt als den gekreuzigten Christus, den, der gestorben ist und wieder auferstanden ist. Das ist das Zentrum. Darauf kommt es an. Und da, liebe Geschwister, sollten wir nach Möglichkeit keine Zweifel haben. Da sollten wir feststehen. Der Mittelpunkt unseres Glaubens. Gestorbene und auferstandene und jetzt zur rechten Seite sitzende Herr Jesus Christus. Zum Schluss kann man vorstellen, der eine oder andere von euch hat gedacht, okay, vielleicht auch hoffentlich kommt er bald zum Schluss, aber nicht ohne den zu erwähnen, den ich jetzt nicht beim Namen nenne, aber ihr wisst sofort, wen ich meine. Ich habe ihn hier genannt, den Durcheinanderhauer, den Zweifelseher. Sollte Gott gesagt haben, sollte er es so gemeint haben, diese perfiden Fragen, die auf einmal so ein ganz gemeines Unwohlsein bei uns auslösen können. Was ist da zu tun? Ich bin mir ganz sicher, dass, wenn ihr auch nicht gleich äußerlich, aber innerlich den Kopf nickt, zumindest hoffe ich das sehr, dass wir einer Meinung sind, dass der Glauben an unseren Herrn Jesus Christus etwas, nicht nur etwas, sondern im Wesentlichen um eine Beziehung geht. Und wenn wir von einer Beziehung sprechen, dann bedeutet das, dass wir Zeit investieren wollen. In eine gute Beziehung benötigt Zeit. Sie benötigt das einander kennenlernen, das einander besser kennenlernen. Und nicht nur intellektuell, sondern das muss auch praktisch sein. Dazu hat Jesus selbst aufgerufen, das zu tun, was er sagt, so zu leben. Dann kann eine Beziehung auch immer mehr gefestigt werden. Und wir kommen nicht drum herum. Irgendwann, wenn ich in die reingucke, denke die meisten, alle haben den Schritt irgendwann schon getan. Fritz war vorhin etwas zögerlich. Aber irgendwann den Schritt zu wagen, in die Schubkarre, das Bild, und uns über die Schlucht bringen zu lassen, den Weg, den wir alleine nicht gehen können, uns ihm anzuvertrauen, weil wir wissen, er wird uns ans rettende Ufer bringen. Was ist zu tun? Gemeinschaft, Bibel, Gebet, Gemeinschaft. Und lass mich das mal versuchen, so auszudrücken. Gemeinschaft mit dem Heiligen im Gebet, im Lesen seines Wortes und Gemeinschaft mit den Heiligen, wie wir es heute Morgen erhalten und nicht nur heute Morgen, noch unter der Woche zu verschiedensten Gelegenheiten. Da meine ich, und das ist dann auch die abschließende These 9, im heiligen Dreiklang kann uns der Zweifel sehr nicht aus der Bahn werfen. Weder Mächte, noch Gewalten, noch irgendetwas anderes wird uns dann trennen können von der Liebe Christi. Wie nah bin ich an Jesus dran? Vielleicht hätte ich vorhin andersrum fragen sollen, wie nah ist Jesus an uns dran? Ich möchte euch zusagen, völlig unabhängig, wie ihr euch jetzt gerade fühlt, unabhängig, ob ihr gerade vor kurzem in die Schubkarre eingestiegen seid, völlig unabhängig davon, ob ihr gerade Großes, Tolles geleistet habt, ob ihr niedergeschlagen seid, völlig unabhängig davon, Gott sagt uns zu, jedem Wiedergeborenen, ich bin in dir mit meinem Heiligen Geist. Näher geht es nicht. Das sagt Gott definitiv jedem zu. Und das, liebe Geschwister, lasst uns niemals in Zweifel ziehen. Dank sei unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus. Ihm sei Lobpreis und Ehre. Gnade und Friede uns von dem, der ist, der war und der kommen wird. Amen.